Uns zur und ab dafür.
Podcast BB.
Podcast BB. Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sindelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Kabarett ist, wenn man trotzdem denkt. Der Star-Kabarettist Bruno Jonas aus München kommt nach Böblingen und freut sich auf ein intelligentes Publikum.
Servus.
Grüezi und hallo.
Ja, hallo da draußen. Ich bin der Dödel. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Willi Wegner. Und ich sag Servus.
Servus, ich grüß dich. Hallo.
Ja, weil, wenn ich mit dir tanze, dann vergesse ich die Zeit. So, wollen wir mal anfangen? Heute wird es nämlich bayerisch.
Mhm. Bestimmt hat sich das ganz arg schlimm angehört für so einen richtigen Bayer, wenn er jetzt dazu gehört hat, wie wir das gesagt haben. Aber ich finde, wundervoller Dödel, du hast das ganz hervorragend gesagt.
Ich finde wahrscheinlich besser bayerisch als so viele Bayern-Kicker auf der Wiesn, die jetzt zu Ende gekommen ist.
Die Wiesn ist vorbei, ja.
Ja.
Wäre das was für dich gewesen?
Ich war einmal auf der Wiesn gewesen.
Mhm.
Und ja, ich kann auch auf den Rasen rasen. Und dann bin ich da. Also macht ja keinen großen Unterschied.
Ich glaube, dass es ein bisschen zeitbudgetmäßig einen Unterschied macht. Man hat da, glaube ich, nur so 2-Stunden-Slots in den Zelten oder sowas. Habe ich mal gehört. Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht stimmt es ja gar nicht. Ja. Auf jeden Fall ist es teuer und auf jeden Fall ist man danach, hat man Kopfweh am nächsten Tag wahrscheinlich, wenn man da hingeht auf die Wiesn.
Ja, aber jetzt sind wir beim Vasen. Warst du schon auf dem Vasen dieses Jahr?
Nur ganz kurz, ich habe jemand abgeholt. Mir war das einfach, mir ist ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Die Preise sind der absolute Oberhammer. Was weiß ich, ich glaube, 1 Kilo Linsen mit Spätzle kostet 1 Milliarde oder sowas.
Ja, aber du gehst ja nicht zum Essen auf den Vasen.
Doch, ich esse eigentlich schon ganz gerne im Festzelt. Mir schmeckt es da, das ist so deftig.
Ja,
so
nach der dritten Maß.
Maß gibt es auch dazu. Was ich sehr gerne mag, ist, wie es aussieht. Der Vasen leuchtet so schön. Gerade wenn man nachts dann nach Stuttgart reinfährt über die Brücke und dann rechts das Riesenrad sieht und die Fahrgeschäfte, das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, aber so Vasen, du gehst nicht auf den Vasen dieses Jahr?
Nein, mir ist es, also erstens tatsächlich habe ich das Kleingeld dafür nicht. Zweitens ist es mir da tatsächlich jetzt zu eng jetzt, wo die ganze grippale Virensaison wieder losgeht. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, alle um mich herum, die kränkeln so relativ schnell, die sind nichts mehr gewohnt und dann zieht's mich da ehrlich gesagt nicht hin. Zieht's dich hin?
Ja, irgendwie schon, aber ich kränkel gerade so ein bisschen, deswegen meine Stimme so ein bisschen verschnupft und heiser. Aber wenn es noch irgendwie passt, also ich habe jeden Tag, habe ich mehr Bock, mal wieder auf den Vasen zu gehen.
Wie geht bei dir der Vasen?
S-Bahn einsteigen, hinfahren, Zelt und irgendwann wieder nach Hause kommen.
Also nur, dann, nur Zelt, kein Schießen und Maiskolben oder so?
Ja, habe ich ja gar keine Zeit für.
Muss ein Bier trinken.
Ich muss ja ins Zelt.
Mhm.
Und wenn du im Zelt bist, gehst du ja nicht raus.
Ja, und wenn du rausgehst, kommst du nicht mehr rein. Dann findest du nicht mehr, gehst ins falsche Zelt. So passiert es doch auch manchmal.
Das dir, aber nur dir. Also da beißt sich die Maus keinen Faden ab. Das passiert nur dir.
Was hast du gerade gesagt? Schon wieder, da beißt sich die Maus keinen Faden ab. Kann denn irgendjemand uns mal helfen, ob das richtig ist? Ich finde dasselbe wie ihm. Also da beißt sich die Maus keinen Faden ab. Das darf der Herr Dödelinho sehr gerne sagen, weil der kennt sich aus und irgendjemand hat es ja so beigebracht. Und in einer richtigen Debatte gehört es dazu, dem anderen zuzuhören und den Faden aufzunehmen, den du gesagt hast. Aber ich glaube es immer noch, es heißt, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ich glaube, du darfst das eine sagen und ich darf das andere sagen.
Ja, aber man darf nicht denken, man hat die Königin
des aller Meinung.
Ja,
so,
genau.
Ja. Nicht die Königin aller Meinung passt zu unserem Gast heute. Wir sind ein kleines bisschen stolz, weil wir haben Prominenz am Telefon.
Ja, sehr schön.
Wandern nach München gleich.
Mhm, deshalb auch die Wiesn zu Beginn. Und deshalb auch die Maus übrigens. Weil wir gehen jetzt zu Bruno Jonas oder wir holen ihn über den Äther hier rein in den Noppenschaumraum. Dann sprechen wir mit ihm. Bruno Jonas, Weltklasse-Kabarettist, aber auch der Übersetzer von Gryffello ins Bayerische. Ich habe es mir leider auf Bayerisch nicht angehört. Also jetzt schaust du mich ein bisschen fragend an. Ne? Du kannst was damit anfangen, Gryffello.
Ja, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Es ist irgendein Buch.
Ja, das Buch heißt Der Grüffello. Mhm. Und ich glaube, ich kann es sogar noch auswendig, ohne zu gucken. Also ein Teil davon auf jeden Fall. Da ist nämlich auch die Maus. Die Maus spazierte im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Hallo, kleine Maus, wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt es Götterspeise.
Bei mir im Bau gibt's Götterspeisen.
Schrecklich nett von dir, Fuchs. Doch ich sag lieber nein, denn ich muss heute Abend schon beim Grüffello sein. Und so geht es dann weiter, weil der Mäuserich, die Maus, die hat nämlich eine Verabredung mit dem Grüffello. Und das ist ein ganz schreckliches Tier. Und viel mehr will ich da gar nicht verraten.
Musst du auch nicht, weil wir haben jetzt auch eine Verabredung mit dem Bruno Jonas in München. Mhm. Kabarettist der ersten Liga. Wir sind gespannt und freuen uns auf den
Mensch der Woche.
Klaus Vogt, Präsident VfB Stuttgart.
Ich bin württembergische Bierprinzessin.
Tim Kühnel, ich bin Kandidatin Love Island Staffel.
Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willi und Dödel.
Hallo! Ja.
Zu Gast ist heute per Telefon Bruno Jonas, ein sehr bekannter Mann bei uns im kleinen Noppenschaumraum. Hallo Bruno Jonas, am anderen Ende der Leitung, muss man heute sagen.
Hallo, servus.
Wo sitzen Sie denn gerade? Jetzt genau.
In meinem Büro hier in München.
Okay, Sie sind zu Hause?
An meinem Schreibtisch, ja.
Und feilen an Ihrer Rede?
Gerade nicht an der Rede. Aber immer wenn ich einen Auftritt habe, dann gehe ich auch vorher noch mal durchs Manuskript und schaue mir das an. Und auch, ob ich Aktualitäten einbauen kann, das mache ich natürlich jeden Abend. Ja.
Hintergrund ist ja, Ihr neues Programm heißt Meine Rede. Damit sind Sie zu sehen am 22. Oktober in Böbling im Forum der Kreissparkasse. Warum Meine Rede?
Weil es meine Rede ist. Meine Rede ist ja auch eine Formel und eine Redewendung dafür, wenn jemand sagt, Mensch, das habe ich doch schon gesagt. Also meine Rede, ich sag's euch, meine Rede, was ich sage, ist sozusagen ein auf Konsens abgestellte Formel. Ja.
Sie haben gerade gesagt, Sie aktualisieren Ihr Programm auch immer. Aktuelle politische Lage wird immer mit eingeflochten. Worüber würden Sie denn heute was machen?
Jetzt erwischen Sie mich. Ich habe heute noch gar keine Zeitung gelesen. was ist denn heute?
Heute ist der Tag.
Gestern war der Tag der Deutschen Einheit, ja. Ich würde dann vermutlich auch ein paar Bemerkungen zum Tag der Deutschen Einheit machen und zu diesen Sätzen, zu diesen allgemeinen Sätzen, die der Bundespräsident zur Demokratie, glaube ich, in seiner Rede auch geäußert hat. Und das ist ja immer so ein Gedenktag und so ein besonderer Tag, wo man ins Allgemeine sozusagen in die rhetorische Mehlschwitze ausweicht. Und das kann unser Bundespräsident immer ganz, ganz hervorragend.
Wenn Sie jetzt die Mehlschwitze nicht anrühren, sondern so ein bisschen feiner rangehen, was sind denn Ihre Anmerkungen zum Tag der Deutschen Einheit?
Sie erwischen mich schon wieder. Ich habe ja heute noch keine Zeitung gelesen. Also ich müsste wirklich erst nochmal mir genau durchlesen.
Also wir sind immer noch wieder vereinigt.
Sind wir noch wieder vereinigt? Das finde ich gut, dass Sie das festhalten. Ja,
ja, das ist eine Erkenntnis des gestrigen Tages. Wie würde das denn unser staatstragend klingender Bundespräsident sagen? Sie können den ja sehr gut nachmachen.
Nee, den kann ich nicht nachmachen. Also das ist eine Herausforderung, die ich nicht leisten kann. Ich kann nur hören, was er sagt, aber ich höre ihm sehr gern zu. Und er sagt halt Dinge wie beispielsweise die Demokratie. Wir brauchen die Demokratie, aber die Demokratie braucht auch uns, kann ich mich erinnern. Das hat er mal in einer, glaube ich, Neujahrsansprache gesagt. Ich gucke immer gern die Neujahrsansprachen und seine Gedenkreden sind natürlich immer besonders tragend. Und deshalb taucht da immer wieder ein Satz auf, den ich mir merke. Also so Allgemeinsätzchen, die hat er schon drauf, ja.
Gehört das Gucken der Neujahrsansprache zum Pflichtprogramm eines Kabarettisten, oder?
Oh, meine Pflicht ist es nicht, aber ich gucke das dann, weil meistens bin ich da zu Hause.
Wenn Sie nach Böblingen kommen, also der Rahmen steht ja, und Sie werden ja das ganze Programm nicht zeitungstagesaktuell umschmeißen. Worum geht's denn, wenn Sie nach Böblingen kommen? Was erfahren wir denn, die groben Themen, die der Bruno Jonas da mitnimmt und aufs Korn nimmt und also, mal durchleuchtet?
also das Programm, ja, ich erkläre ja ungern mein Programm, muss ich sagen, weil ich erkläre auch ungern Pointen und ich mag es nicht, wenn man selber noch erklärt, was man meint. Ja. Aber jetzt, wo Sie mich so direkt fragen...
So ein bisschen geht doch.
Ein bisschen. Es geht... Ich sage mal, ein Kabarettist, der die Pointen erklären muss, der liegt ein bisschen falsch, weil ich gehe mal davon aus, dass mein Publikum hochintelligent ist. Also ich möchte mein Publikum auf keinen Fall unterschätzen. Ich setze bei meinem Publikum voraus, dass es Humor hat und dass es intelligent ist. Ja. Und das sind so die Annahmen, die ich vorweg für mich mache, wenn ich eine Vorstellung ansetze. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, oh, ob die das wohl verstehen und ob die das wohl, also in zweierlei Hinsicht verstehen können. Also im Sinne von, können sie es hören, können sie es ertragen und können sie es auch dann wirklich kognitiv so aufnehmen, wie ich es meine. Ja, da ist natürlich immer, die Gefahr ist immer gegeben, dass Leute da sind, die es falsch verstehen. Ne? Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass mein Publikum hochintelligent ist.
Ja. Wenn nicht, helfen Sie auch ganz kurz. Wenn nicht, helfen Sie auch immer ganz gerne nach mit einem spitzbübischen Lächeln. Vor der Pointe.
Vor der Pointe glaube ich nicht, nee. Wenn, dann nach der Pointe.
Danach. Ah, okay, so rum.
Nein, also das haben Sie das so beobachtet bei mir? Ich habe mich da noch nicht so genau angeschaut, wie ich das mache. Also ich mache das immer sehr spontan.
Ja, das ist so ein bisschen verschmitzt.
Das mit dem Lächeln ist auch nicht so gut. Also man soll ja nicht das Signal setzen, so Leute, jetzt wird es komisch, sondern die Leute müssen so selber merken, was komisch ist. Also jetzt zum Thema mit dem Programm. Worum es mir geht in dem Programm ist, dass ich auch die traditionelle, herkömmliche Kabarettkommunikation mit zum Thema mache. Das heißt, ich will mit meinem Publikum eine Filterblase einrichten. Ja? Ich möchte ein Programm optimieren und an meinem Publikum ausrichten, weil ich möchte, dass wir am Ende des Abends vollen Konsens herstellen, ja? Eine Echokammer einrichten. Also ich bin... Das ist natürlich jetzt alles, das muss ich schon fast dazu sagen, alles ironisch gemeint, weil ich festgestellt habe, dass das Publikum, jeder kommt mit seiner vorgefassten und mit seiner Filterblase in mein Programm, in der er sich's gemütlich gemacht hat. Ja, und es gibt ja so Wahrheiten, die offensichtlich in diesem Land nicht mehr hinterfragt werden dürfen. Zum Beispiel also die Frage, ist es eine Klimakrise, ist es der Klimawandel oder gar die Klimakatastrophe? Und vor allen Dingen die Frage, ist der Klimawandel zu 100% Menschen gemacht. Also wer daran Zweifel anmeldet, der wird ja ganz, ganz schnell in die rechte Ecke gestellt. Und um rechts und links geht es mir mit Sicherheit nicht. Ich möchte diese ideologischen Rahmungen auch in Frage stellen und möchte dem Publikum es selber überlassen, ob er einen Sachverhalt, wenn ich ihn satirisch darstelle, überhöhe, zuspitze, ob er dann richtig oder falsch ist. Und die Frage, ist es jetzt links oder ist es gar rechts, die würde ich gerne einfach wegfallen lassen an dem Abend.
Ja, aber Sie arbeiten sich auch ganz gerne mal an Politikern ab. Macht es mehr Spaß mit Politikern aus der Linken oder mehr aus der rechten Ecke?
Die Frage des Spaßes ist unangebracht. Also für mich ist, ich nehme jeden, der kommt. Ja, es ist natürlich interessanter, jetzt beispielsweise die Politik, die sogenannte feministische Außenpolitik zu betrachten, satirisch. Es ist viel, viel interessanter momentan, diejenigen satirisch zu betrachten, die momentan an der Macht sind. Ja, dazu gehören halt die Grünen, dazu gehört die SPD und die FDP.
Ja. In der Vergangenheit, Sie sind ja schon einige Jahrzehnte in der Tete, gab es da einen Lieblingspolitiker, den Sie sich gerne vorgeknüpft haben?
Klare Antwort, nein.
Die machen alle gleich viel. Nee, Spaß ist es ja nicht. aber sie liefern alle gleich viel Munition.
Stoff, würde ich sagen. Also der Stoff kommt von der Politik. Das Stoffangebot war immer reichlich, völlig egal, wer da gerade die Regierung gestellt hat oder wo die Macht saß. Und so über diese vielen Jahrzehnte, die Sie ansprechen, habe ich halt festgestellt, dass die Satire in erster Linie sich die vornehmen muss, die die Macht ausüben.
Jetzt kommen Sie ja ins Ländle. Und ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen, der war noch ganz begeistert von dem Auftritt, den Sie hatten vor ungefähr 15 Jahren, also ziemlich genau 15 Jahren, in der Buchhandlung Röhm in Sindelfingen waren Sie auf der Literaturtribüne und das hat dann geendet dann mit Schenkelklopfern und einem Absacker danach noch auf dem Wettbachplatz beim Come Sempre beim Italiener. Das hat er noch alles bildlich vor Augen gehabt. Da sind Sie sehr gut angekommen. Wie ist es denn, wenn Sie hier ins Schwabenland kommen? Haben Sie es da einfach, weil wir unter dem Weißwurst-Äquator irgendwie beide drunter liegen?
Das ist, was heißt einfach? Ich weiß gar nicht, was Sie damit meinen. Ich habe immer, das letzte Mal, glaube ich, bin ich in Stuttgart im Theaterhaus aufgesehen und das Publikum war ganz hervorragend, also sehr aufmerksam. Ist mitgegangen, hat die Dinge so angenommen und verstanden, wie ich sie präsentiert habe. Also ich finde das Publikum im Ländle, wie Sie sagen, ganz, also die, die zu mir kommen, sind immer klasse, habe ich festgestellt. Ich kann ja nicht über die reden, die nicht da sind.
Dann sollten wir vielleicht mal einen Aufruf machen, alle, die es nicht finden, die sollen daheim bleiben am 22.
Wie ich habe es jetzt nicht verstanden, nochmal alle.
Sagt ein Aufruf an alle, die Sie jetzt nicht gut finden, die sollen daheim bleiben am 22.
Ich finde immer alle gut. Die sind alle gut, die zu mir kommen. Ich mach da, also ich würde da überhaupt keinen ausschließen wollen. Jeder darf und soll kommen.
Etwas anderes. Wir hatten jetzt Corona 2 Jahre mit schwierigen Zeiten für Künstler, für Kabarettisten, wie Sie es sind. Wo nehmen Sie Ihren Antrieb hin? Ich darf sagen, Sie werden dieses Jahr 70, trotzdem ein neues Programm zu schreiben und damit wieder für die Zeit nach Corona auf die Bühne zu gehen.
Sie unterstellen jetzt gerade, dass ich in meinem Alter nicht mehr einen Antrieb haben könnte.
Nein, ich bewundere diesen Antrieb.
Ja, danke schön für den Hinweis, dass ich schon im Alter von 70 Jahren angekommen bin. Ja, trotzdem, ja, ich weiß nicht, ich habe den Antrieb. Ja. Ich nehme ihn nicht her, er ist da, ich habe Lust. Und abgesehen davon, was Sie da zum 70. Geburtstag zu dieser 7 sagen, ich habe vor, das nicht allzu ernst zu nehmen.
Ja, das ist ja, passt jetzt Ihrem Satz, dass Sie gesagt haben, alles was geschieht, kann mit Humor genommen werden. Das ist ein Zitat
alles,
von Ihnen.
Alles.
Sogar die 7. Nein, die Frage war daher, es gab ja viele, die gesagt haben, so jetzt mag ich nicht mehr. Also jetzt auch gerade in dem Kleinkunstbereich.
Was ja nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern mit der Pandemie.
Ja. Und von daher.
Echt gibt es Kollegen, die gesagt haben, sie mögen nicht mehr.
Ja, also, oder sie können nicht mehr. Das ging halt auch eher in die Richtung. Welche, die einfach finanziell nicht so gesegnet waren, die dann gesagt haben, jetzt muss ich irgendwas anderes arbeiten, jetzt mag ich nicht mehr.
Ja, das tut mir natürlich leid. Ich weiß, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Also wenn man darauf angewiesen ist und man kann nicht spielen, das ist existenzbedrohend, das ist richtig, ja. Jetzt bin ich schon so lange, oder ich könnte ja in Rente sein. Ja. Ich müsste mal, das stimmt schon. Aber ich denke schon an jüngere Kollegen, die hat die Pandemie richtig reingehauen. Und also zum Beispiel auch die Techniker, die ganze Veranstaltungsbranche ist wirklich stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Also auch mein Techniker und mein Lichtmann, die mit mir rumfahren, die sind wirklich. Die haben ja nicht nur mich, sondern die haben plötzlich keine Vorstellung mehr gehabt. Aber man muss auch sagen, dass die Überbrückungshilfen, Kultur schon, also anfangs war es schwierig, da kamen die Auszahlungen zögerlich, aber danach ging es schon gut, glaube ich. Also soweit ich weiß, sind dann also die Überbrückungshilfen auch von staatlicher Seite und von den Kommunen, auch vom Land, dann so ausgezahlt worden, dass die Leute ihre Existenz sichern konnten.
Herr Jonas, ich habe noch mal eine ganz persönliche Frage und die soll ich stellen, auch im Auftrag meiner Töchter. Sie haben den Gryffello ins Bayerische übersetzt. Warum denn gerade den? Ich habe versucht, das ist schon eine Weile her, ja. Aber warum denn gerade den? Ich habe es nicht gefunden. Wie sind Sie auf den Gryffello gekommen, den ins Bayerische zu übersetzen?
Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Der Verlag kam auf mich. Die haben mich angerufen und haben gefragt, ob ich das machen will. Und da ich habe mir das durchgelesen. Es gibt es ja in Kölsch, glaube ich. Es gibt es auch auf Schwäbisch. Und dann habe ich mir das Original kommen lassen und habe es auch in Englisch gelesen, also das ist ein englisches Original. Und dann habe ich das ins Bayerische übertragen. Das hat wirklich Spaß gemacht, so diese Geschichte dann in meinen Dialekt und damit auch in das Empfinden, ins bayerische Empfinden zu übertragen. Ja.
Ja, das bayerische Empfinden ist eins, das ich übrigens sehr gut finde. Auch die Sprache gemütlich. Hilft das bei Ihnen, bei Ihrem Programm als Kabarettist, auch so ein bisschen als Bayer anders anzukommen? Weil es eben doch immer so ein bisschen anders rüberkommt.
Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater war Ostpreuße und die Mutter aus Niederbayern. Und diese beiden Sprachquellen, dafür bin ich sehr dankbar. Ich kann beides, glaube ich, noch, also auch das Ostpreußische kann ich gut nachempfinden. Und mein Vater hat das noch ein bisschen gepflegt, nicht mehr so allzu. Er hat diesen ostpreußischen Dialekt natürlich unter Niederbayern nicht immer zur Gänze gesprochen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ich da von väterlicher Seite noch sehr viel preußische Anteile auch mitbekommen habe und auf der anderen Seite diese niederbayerische Art, die Welt zu betrachten. Und das macht schon auch, glaube ich, das müssten eigentlich andere beurteilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mich als Kabarettisten schon auch gefärbt und getönt und bestimmt hat. Ja, diese Sprache ist schon elementar, wenn man auf die Bühne geht. Ja.
Also ich höre saisonmäßig gerne an, Dialekt sowieso immer. Und es hat so was Erdiges und ich finde es einfach gut, Dödel, oder?
Ja. Gut ist das, besser.
Besser ist das.
Besser ist das.
Besser ist das.
Besser ist das.
Herr Jonas, besser ist das, wenn Sie im Fernsehen auftreten, wie bei Scheibenwischer früher, oder live auf der Bühne stehen?
Ganz eindeutig live auf der Bühne stehen. Der direkte Kontakt mit dem Publikum, das ist schon das Wahre. Während Fernsehen, ja, da tritt man auch vor Publikum auf, dieses Publikum im Fernsehen weiß aber, dass sie mehr oder weniger Publikumsdarsteller sind. Ja, die sitzen da und wissen, dass sie auch ins Bild kommen. Also, und man macht es ja vor allem für die Leute zu Hause, ja, die am Fernseher sitzen. Und da sitzen meistens zwei oder drei, wenn du hochkommst, vielleicht mal vier. Und das ist eigentlich dann kein Publikum. Das müssen Sie sich so vorstellen, als wenn man in einer großen Halle auftritt und es sitzen vier Leute im Saal. Das ist eigentlich, die reagieren ja nicht als Publikum. Ja. Vier Leute vor dem Fernseher, das ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Und man hat vor allen Dingen gar keine Kontrolle darüber, wie sie reagieren. Ja. Man macht also nur über das Fernsehen, über dieses Massenmedium ein Angebot zur Unterhaltung. Ja. Also es ist schon schöner, auf die Bühne zu gehen und man hat sein Publikum. Man verbringt sozusagen mit seinem Publikum einen ganzen Abend.
Ja, auf den freuen wir uns. Ich sag's nochmal, am 22. Oktober sind Sie in Böbling. Herr Jonas, wir bedanken uns für ein sehr, sehr nettes Gespräch. Machen Sie es gut. Servus, sagt man in München.
In München sagt man Servus, ja. Was sagt man bei euch? Ade.
Ade, bis Ende Oktober.
Jawohl, ich danke. Ich eine Anmerkung hätte ich schon noch gemacht, wenn ich dies noch vielleicht. Mir geht es darum, weil manchmal wird man gefragt, ob ich nicht Angst habe vor dem Beifall von der falschen Seite, weil ich habe ja eingangs oder vorhin im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, dass ich also diese ideologische Rahmung, dass ich die gerne auflösen möchte. Also dieses traditionelle Feedback, das man im Kabarett erwartet, ja, dass man sagt, ja, Kabarett ist sozusagen die Fortsetzung der SPD mit satirischen Mitteln, ja, oder die Fortsetzung der Linken mit satirischen Mitteln. Diese ideologische Verbundenheit mit irgendeiner politischen Richtung, die finde ich widerspricht dem satirischen Formprinzip an sich. Ja, das satirische Formprinzip, jetzt kommt ein bisschen Klugschiss von mir, das stammt ja also nicht von der SPD, auch nicht von den Grünen oder von irgendeiner anderen Partei, sondern das ist ja bei den alten Römern schon gepflegt worden, auch bei den alten Griechen, ja, und damals gab es die SPD noch gar nicht, ja, und auch die Grünen nicht. Ja.
So, dabei also, sagt die SPD doch immer, sie ist so alt.
Ja, wenn sie das von sich selber sagt, also sind die so alt schon, ja. Also ich wäre da vorsichtig mit solchen Formulierungen. Wie Sie mir ja eingangs auch gesagt haben, ja Mensch, Sie wären ja jetzt 70 und so. Also ich will damit sagen, dieses ideologische Einrahmen eines Kabarettprogramms oder einer Satire, das finde ich, sollte man auflösen. Kabarett ist, wenn man trotzdem denkt. Ja, das ist der Satz, den ich dazu noch anmerken möchte. Und wenn jemand sagt, hey, hast du nicht Angst vor dem Beifall, vor der falschen Seite? Ja, was ist denn die falsche Seite? Die falsche Seite, wenn ich etwas weglasse aus Angst, jemand könnte falsch klatschen, dann unterstelle ich ja meinem Publikum eine gewisse Beschränktheit. Ja? Aber ich gehe davon aus, dass zu mir kluge Leute kommen, intelligentes Publikum vor mir sitzt. Also ich darf meinem Publikum alles zumuten. Und wenn jemand richtig, wenn ich etwas Richtiges sage, unabhängig davon, ob es links, Mitte oder rechts ist oder konservativ und fortschrittlich, dann bleibt es auch richtig. Ja, also selbst wenn die AfD sagt, heute scheint die Sonne scheint, dann wird es nicht falsch, nur weil es einer von der AfD sagt.
Also dann freuen wir uns auf einen Abend mit einem sehr schlauen Publikum, das trotzdem denkt.
Ja, darum geht's mir. Dankeschön.
Das trifft's. Danke auch. Macht's es gut.
Tschüss.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.